Herzlich willkommen zum Freiraus Costa Rica Special 2025. Ich bin Christo Förster und nehme dich mit ins Abenteuer Costa Rica. Zwischen rauschenden Pazifikwellen und dichtem Dschungel, majestätischen Vulkanen und Karibikmangroven, exotischen Vögeln und Faultieren. Unterstützt und präsentiert wird dieses Abenteuer von Hauser Exkursion. Bei Hauser findest du über 400 verschiedene Touren weltweit, bei denen immer der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur im Vordergrund steht. Auf geht's. Vamos. Hier bin ich wieder. Ein weiteres Mal um 6 Uhr am frühen Morgen. Es klappt wieder besser mit dem Sprechen, auch wenn es mir noch etwas schwerfällt und ich teilweise Schmerzen habe. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Für alle, die nicht mitbekommen haben, was passiert ist, nur ganz kurz. Ich hatte einen Surfunfall, der auch Einfluss auf diesen Podcast hatte. Es gab nämlich in der letzten Woche aufgrund dessen keine Folge. Ich wurde genäht an der Unterlippe, die war komplett einmal gesplittet, weil ich das Board ins Gesicht bekommen habe im Wasser. Und mit 10 Stichen genäht die Unterlippe und dann habe ich noch eine Wunde hinter der Oberlippe im Mundraum. Die wurde mit 7 Stichen genäht. Deshalb geht es jetzt erst diese Woche weiter mit dem Costa Rica Special. Ich möchte nämlich so gerne erzählen, was wir erlebt haben hier in den letzten Tagen. Denn die Zeit in Costa Rica für uns geht jetzt zu Ende. Wir fliegen morgen zurück, morgen früh. Komme ich hier die Fäden gezogen, hoffentlich, so dass alles läuft, wie es laufen soll. Und dann steigen wir am Abend in San José, in der Hauptstadt, in den Flieger und fliegen zurück nach Deutschland, nach Hamburg, wo wir eigentlich zu Hause sind. Eigentlich, weil wir uns hier echt auch schon zu Hause fühlen, nach jetzt mittlerweile 3 Monaten. Wir beenden diese Zeit in Costa Rica jetzt dort, wo sie für uns begonnen hat, wo wir 2 Monate auch gelebt haben, in Samara an der Pazifikküste, wollten unbedingt zum Abschluss hier nochmal her und es hat sich wirklich nach Hause kommen angefühlt, hier wieder in diesen Ort zu kommen, und wir haben uns schon vorgenommen, definitiv nochmal wiederzukommen. Ich habe ja auch noch was ich gerne machen möchte, was leider auch dem Unfall zum Opfer fiel jetzt in den letzten Tagen. Und zwar die Besteigung des höchsten Berges von Costa Rica, dem Cerro Chirripó. Das würde ich gerne noch machen. Das ist noch ein Grund, wiederzukommen. Aber wir haben unglaublich viel erlebt jetzt hier in den letzten 10 Tagen. Wir sind von den Bergen wieder runter an die Pazifikküste gefahren mit einem Stopp in Monteverde. Monteverde ist ein Ort, der ungefähr so auf 1500 Metern Höhe liegt. Und das ist direkt spürbar da. Einmal aufgrund der Temperaturen, die deutlich kühler sind als an den Küsten. Und es ist auch ja einfach eine Bergkulisse, eine Bergatmosphäre da oben. Da in Monteverde gibt es einen ganz berühmten Nebelwald mit Hängebrücken, auch sehr mystisch. Im Gegensatz zu dem doch dann eher rein tropischen Wald unten an den Küsten. Also ganz interessant auch die unterschiedliche Vegetation. Wir waren da aber, weil wir Sehnsucht nach Strand hatten, nur eine Nacht und haben uns dann weiter südlich die Pazifikküste runter bewegt Richtung panamaische Grenze. Ich habe ja schon mal erzählt von der Grenze zu Panama. Da waren wir sogar an einem Grenzfluss, haben in einem Grenzfluss gebadet, aber auf der Karibikseite Costa Ricas. Jetzt waren wir auf der Pazifikseite unterwegs und sind dann an einen Ort, der wirklich sehr besonders ist. Und zwar die Drake Bay, die Drake-Bucht, Bahia Drake, wie sie hier genannt wird. Drake Bay, benannt nach Sir Francis Drake, dem berühmten britischen Entdecker, der immer so unter der Entdeckerflagge segelte, aber doch wohl eher ein Pirat war, der viele Schiffe geplündert hat, angegriffen hat, auch mit dem Segen der Queen, und der wohl auch in dieser Bucht Zuflucht gefunden haben soll während einer Weltumsegelung irgendwann Ende 16. Jahrhundert. gibt auch die Legende von einem verborgenen Schatz, den er dort hinterlassen hat. Gold und Silber, der oft schon gesucht wurde, aber bis heute nicht gefunden. Diese Bucht liegt auf der Osa-Halbinsel, ist sehr schwer mit dem Auto zu erreichen. Wir sind dort mit dem Boot hingereist, haben unser Auto stehen lassen in Sierpe und von dort aus geht es dann so eine Stunde mit einem Boot über ein Flusssystem und noch ein Stück über den Pazifik dann in diese Bucht rein. In der Drake Bay gibt es einen kleinen Ort. Wir waren aber untergebracht, nochmal 1,5 Stunden zu Fuß entfernt von diesem Ort, also sehr abgeschieden. Mit dem Boot sind es aber dann nicht 1,5 Stunden, sondern nur 10 Minuten nochmal weiter. Und diese Unterkunft, in der wir da waren, ich werde die auch nochmal speziell reinpacken und verlinken in den Newsletter, der diesen Podcast ja für gewöhnlich begleitet. Den kannst du abonnieren unter christoförster.com/freiraus, diesen Newsletter. Der kommt jetzt während der Sommerzeit nicht so regelmäßig, wird aber ab nächster Woche wieder jeden Sonntag erscheinen. Und in den nächsten packe ich auf jeden Fall nochmal ein paar Informationen zu Costa Rica rein, unter anderem den Link zu dieser Unterkunft, weil die uns wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. So ein bisschen den Hügel hochgelegen, mit einem wunderbaren Blick auf diese Bucht. Wir haben aus unseren Unterkünften, das waren so ganz einfache Holzhütten mit einer kleinen Veranda nach vorne, von der du aus der Hängematte eben auf diese Bucht blicken konntest, in der Hängematte liegend gesehen, wie Wale dort ihre Fontänen in die Luft sprühen. Das ist nämlich das Besondere, auch Einzigartige an der Drake Bay, dass dort eine sehr lange Walbeobachtungssaison ist, weil sowohl Wale aus dem Süden, aktuell aus Patagonien, dorthin kommen, als auch dann wieder in einer anderen Jahreszeit Wale weit aus dem Norden, Kanada, Alaska. Sehr nette Leute dort und Strände, die einfach wirklich paradiesisch sind, wo kaum jemand ist aufgrund dieser einsamen Lage. Dadurch, dass diese Unterkunft so etwas erhöht liegt und der Hang zum Meer recht steil abfällt, waren wir oft so auf Augenhöhe mit den Baumkronen und konnten unter anderem Tukane beobachten, den ganzen Nachmittag, die da durch die Baumwipfel flogen, hin und her, teilweise 5, 6 Stück gleichzeitig direkt vor unserer Nase. Tukane hatten wir bis dahin noch gar nicht so richtig gesehen. Aras, die oft in 2er-, 3er-Gruppen da durch den Himmel zogen. Riesige rot-blaue Aras. Die Drake Bay ist ein Ausgangspunkt auch für einen Besuch des Corcovado-Nationalparks, der auch auf dieser Osa-Halbinsel liegt, der als eines der biologisch intensivsten Gebiete der Erde gilt, soll 3% der weltweiten Biodiversität enthalten, auf einer sehr kleinen Fläche, dieser Nationalpark, den es seit 1975 gibt. Wir sind dann aus der Drake Bay nochmal mit einem Boot wieder eine Stunde ungefähr in diesen Nationalpark gefahren. Auch eine schöne Fahrt, die dann die ganze Zeit an der Pazifikküste entlang verläuft, wo du Wasserfälle beobachten kannst, die direkt ins Meer fallen. Ganz tolle Felsformationen und die ganze Zeit türkisblaues Wasser. Wenn du Glück hast, kannst du auch auf dieser Fahrt noch Wale beobachten und Delfine. Wir haben auf der Rückfahrt dann welche gesehen. Das war nochmal ganz toll. Also doch sehr nahe einen Wal gesehen. 2 Wale, eine Mutter mit ihrem Kind und Delfine, die vor dem Boot bzw. nebenher dann sprangen. Also auch ein ganz tolles Erlebnis, allein diese Fahrt. Und in dem Corcovado-Nationalpark bist du dann mit Guides unterwegs in relativ kleinen Gruppen, so von maximal 10 Leuten, um so eine Ranger-Station herum. Der Bereich, den dann Touristen besuchen mit diesen Führern, Der ist verglichen mit der Gesamtfläche des Nationalparks relativ klein, aber es gibt trotzdem unglaublich viel zu sehen. Wir haben dort einen Nasenbär gesehen, der durch den Baum kletterte, ganz viele Affen, die du hier aber auch überall siehst, dann einen Tapir, auch ein Tapir mit seinem Nachwuchs. Das war nochmal sehr beeindruckend, weil wir auch Tapire bislang noch gar nicht gesehen hatten. Also wirklich ein richtig toller Tag in diesem Nationalpark, inklusive des Weges dorthin und einfach auch viel Wissen, das du mitnimmst durch diese Guides. Der Zugang zum Corcovado-Nationalpark ist auch beschränkt. Es sollen nur 100 Leuten am Tag möglich sein, in diesen Nationalpark zu kommen. Also 100 Touristen, Touristinnen. Ich hatte das Gefühl, dass es doch ein Tick mehr waren, aber das ist so die offizielle Angabe. Deswegen lohnt es sich auch immer sehr rechtzeitig, dort sich anzumelden. Wir haben es jetzt 2 Wochen vorher gemacht. Das ist zu dieser Zeit des Jahres auch gut möglich, aber es gibt eben auch Zeiten, wo es dann ein halbes Jahr vorher notwendig ist, sich da anzumelden, weil sonst eben dieser Tag, an dem man kommen möchte, möglicherweise schon ausgebucht ist. Gerade wenn du halt festgelegt bist auf einen bestimmten Tag, dann macht es Sinn, da rechtzeitig mal anzuklopfen. Und das geht dann immer über die Touranbieter. Also jeder Touranbieter hat eine bestimmte Anzahl von Personen, die er reinbringen kann. Du darfst auch nur mit einer geführten Tour rein. Es gibt ein Buch, das habe ich im Frei-Raus-Podcast auch vor langer Zeit schon mal empfohlen. Das heißt Der Sohn des Abenteurers. Ich weiß gar nicht, ob der deutsche Titel auch so ist. Schlage ich mal nach, packe ich auch nochmal in den Newsletter rein. The Adventurer's Son heißt es auf jeden Fall im Englischen. Ich habe es im Englischen als Hörbuch gehört. Das Buch erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der in den Corcovado-Nationalpark auch sich begeben hat, ohne Führung, der durch diesen Dschungel sich schlagen wollte in Vorbereitung auf eine größere Dschungelexpedition durch das Darien Gap. Das ist ja dieses Gebiet zwischen Panama und Kolumbien, durch das keine Straßen führen, das Mittelamerika von Südamerika trennt und das im Prinzip ja eine gesetzlose, sehr, sehr gefährliche Region ist, voller illegaler Minenarbeiter, Drogenbanden, Schleuserbanden. Und da wollte er durch, hat sich im Corcovado-Nationalpark auf der Osa-Halbinsel in Costa Rica da im Prinzip vorbereiten wollen. War auch sehr, sehr erfahren im Dschungel, war mit seinem Vater, der Abenteurer war, aus Alaska kommt, sehr viel als Kind schon im Dschungel unterwegs. Deswegen The Adventurer's Son, ist dort aber ja verschollen, also ist verschwunden, nicht wieder aufgetaucht und ist dann am Ende irgendwann nach einem Jahr die Gewissheit gewesen, dass er verstorben ist dort. Warum und wie, das werde ich jetzt nicht erzählen, sonst ist die Geschichte des Buches so ein bisschen witzlos. Aber es ist ein Ort, wie der Dschungel es überall ist, der durchaus auch gefährlich ist, in dem Dinge passieren können. Und der Corcovado-Nationalpark hat auch Ecken und hat auch Gegenden, in denen es bis heute illegale Minen gibt. Und Menschen, die nicht wollen, dass da draußen jemand groß erfährt, was sie da treiben, in denen es auch wenig Polizeipräsenz gibt oder Gesetzespräsenz, sagen wir es mal so. Ein Großteil des Corcovado-Nationalparks ist auch Primärwald, also wirklich Urwald, und ein weiterer Teil Sekundärwald. Auch der Sekundärwald hat hier einen sehr starken Dschungelcharakter. Letztlich ist auch die Fläche, wo unsere Lodge, die Punta Marenco Lodge war, von der ich eben schon erzählt habe, die so toll war, umgeben von Sekundärwald. Es gibt auch einen Teil, ist eine große Fläche, die zu der Lodge gehört, die von Primärwald noch bestimmt ist, aber direkt um die Lodge herum ist es Sekundärwald, der vor ungefähr 40 Jahren erst gepflanzt wurde, aber wie gesagt, wirklich Urwaldcharakter hat. Die Geschichte dieser Lodge steht aber beispielhaft für eine Entwicklung, die ich hier auch, ich glaube, in der ersten Folge des Costa Rica Specials schon beschrieben habe, diese Wiederaufforstung, diese Rückkehr zum Natürlichen, zum Grünen in Costa Rica und auch zum Grünen, zum Ökotourismus. Der Gründer dieser Lodge, der hat nämlich damals diesen Flecken entdeckt und dort, wo heute riesige Bäume stehen, stand nichts. Das war alles abgeholzt, das war Rasenfläche im Prinzip. Und es gab dann eben dieses Programm auch der Regierung, dass Landbesitzer und Besitzerinnen unterstützt wurden, ihre Flächen wieder aufzuforsten. Das wurde mit Bäumen, mit Pflanzen gemacht, die zur Verfügung gestellt wurden, auch mit Geld teilweise, also mit Geld anreizen, die Flächen wieder aufzuforsten. Und das hat da funktioniert und heute steht da wirklich ein ganz, ganz toller Wald. Und so ist es an vielen Ecken. Ich habe da auch nochmal in der Hängematte geschlafen, weil gerade Vollmond war. Ey, dieser Blick, diese Veranda und dann der Vollmond, der dann nachts auf die Bucht scheint, das war einfach wie gemacht dafür, eine Nacht draußen zu verbringen. Ich habe hier meine Hängematte mit dem Moskitonetz dabei. Ja, da liegst du dann einfach da gut geschützt und kannst dieses Spektakel nochmal ganz anders genießen. Also eine wirklich unfassbare Erinnerung, eine unvergessliche Erinnerung, unvergessliche Nacht, die ich da mitgenommen habe. In dieser Unterkunft in der Drake Bay endete dann auch unsere Zeit mit Hauser-Exkursion. Wir waren ja rund 2 Wochen unterwegs auf einer Self-Guided-Tour von Hauser-Exkursion, die auch so zu buchen ist, die viele Highlights Costa Ricas beinhaltet. Du hast es im Intro gehört, dieses Special, dieses Costa Rica Special wird unterstützt und präsentiert von Hauser-Exkursion und ich werde in diesen bereits angesprochenen Newsletter natürlich auch nochmal ein paar Informationen dazu reinpacken, was Hauser alles so anbietet. Kannst du dir aber auch im Internet angucken unter hauser-exkursionen.de. Nach der Drake Bay waren wir aber wieder privat unterwegs und sind nochmal weiter in den Süden an die Grenze zu Panama in einen Ort, der vor allem Surferherzen höher schlagen lässt, nach Pavones. Ort hört sich immer so groß an und wir haben oft gedacht, wenn wir auf die Karte geguckt haben, wow, da ist ein Ort verzeichnet, das muss ja zumindest eine kleine Stadt sein, ja, oder da wird zumindest ein bisschen was los sein. Sehr oft war es dann aber so, dass wir hinkamen und dachten, na, hier stehen ja nur ein paar Häuser. Das ist dann hier schon ein Ort, wenn da eine Ansammlung von Häusern steht. Das wäre in Deutschland eher ein Dorf. Und Pavones ist letztlich auch ein Dorf. Eins, das wächst, aber das definitiv Dorfcharakter hat. Was Pavones vor allem berühmt macht, ist die zweitlängste Linkswelle der Welt. Da gibt's eine Welle, die bricht an so einem Riff sehr nah an dem Strand dran und läuft dann ganz lang so nach links rüber. Man kann diese Welle dann, wenn man surft, so nach links wegsurfen. Deswegen heißt die Linkswelle. Und dann gibt's Rechtswellen, da geht's dann nach rechts weg zu surfen, weil die Welle nach rechts wegbricht. In Pavones ist am Strand so eine Mauer im Zentrum dieses Dorfes und da sitzen dann tagsüber, vor allem abends, die Menschen gucken sich an, wie die Sonne untergeht und gucken sich vor allem an, wie die Surferinnen und Surfer da vorbeifahren, vorbeigleiten, vorbeireiten auf dieser Welle, die wie gesagt sehr nah am Strand verläuft und die Surferinnen und Surfer sehr lange trägt. Wir wollten auch uns diese Welle mal anschauen und ich hatte gar nicht unbedingt das Vorhaben, da auch drin zu surfen, weil die durchaus auch anspruchsvoll ist. Dann haben wir uns das aber angeguckt, mein Sohn und ich, also wir sind die beiden, die surfen bei uns in der Familie. Haben wir gedacht, ja, eigentlich ist das doch auch für uns machbar, können wir auch rein und wandern dort auch surfen, konnten uns davon überzeugen, dass das wirklich eine sehr besondere Welle ist. Übrigens kommt der beste deutsche Surfer aus Pavonis. Der ist in Pavonis groß geworden. Leon Glatzer heißt er. Hat deutsche Eltern, die auf Hawaii gelebt haben. Er selber ist auch auf Hawaii geboren. Dann haben sich seine Eltern getrennt, als er 2 Jahre alt war. Und seine Mutter ist in dieses kleine Dorf nach Costa Rica gegangen mit ihm. Da ist er dann groß geworden. Und da ist er dann im Alter von 14, 15 Jahren zufällig entdeckt worden von auch einem deutschen Surfer, der da surfen war und gesagt hat, wow, der Junge, der kann ja richtig was. Und dann ist er in so ein Nachwuchs-Surfcamp nach Frankreich gekommen und so hat sich dann seine Karriere entwickelt. Hat für Deutschland bei Olympia teilgenommen, 2020 unter anderem. Sehr netter Typ, mit dem ich auch einen kurzen Kontakt hatte, als wir da waren. Er war aber selber gar nicht in Pavonis, sondern ist natürlich als Profisurfer viel in der Weltgeschichte unterwegs. Es gibt eine schöne, kurze Doku-Serie von und mit ihm in der ARD-Mediathek. Ich hoffe, das steht noch drin und ist noch kostenlos abrufbar. Und da gibt es auch eine Folge, wo er Pavonis, also diesen Ort, seinen Heimatort, vorstellt. In dieser Serie stellt er verschiedene Surfspots auf der Welt vor, unter anderem glaube ich auch die Eisbachwelle in München, die witzigerweise hier auch echt viele Leute kennen. Ich habe schon mit mehreren Leuten gesprochen, die darauf hin, dass ich erzählt habe, ich komme aus Deutschland, als erstes gesagt haben, in Deutschland gibt's doch so eine Flusswelle, eine ganz bekannte. Also witzig, wie da so die Konnotation dann mit Deutschland ist, in einem Land, in dem das Surfen eine große Rolle spielt. Auch diese Doku-Serie verlinke ich nochmal im nächsten Newsletter. So, apropos Link und linke Welle. Die Welle in Pavonis, die war für mich nicht nur die zweitlängste Linkswelle der Welt, sondern wurde für mich zur linken Welle, zur linkesten Welle der Welt, weil eben da dieser Surfunfall passiert ist. Das hat natürlich jetzt die letzten Tage hier, ich will gar nicht sagen, so überschattet, aber es hat mich ein bisschen ausgebremst in dem, was ich noch vorhatte. Also ich persönlich, wir als Familie konnten Gott sei Dank unsere Reise so fortsetzen. Wir sind nach 3 Tagen in Pavonis dann wieder die Küste hochgereist. Zwischenstopp nochmal in Uvita, wo der ganze Strandbereich Nationalpark ist. Da gibt es so eine ganz besondere Form, die der Strand hat, die die Küste hat. Das sieht von oben aus wie so eine Walflosse. Ist natürlich vor allen Dingen deshalb noch besonders, weil es auch dort Wale zu beobachten gibt. Du kannst dort auch Waltouren machen. Wenn du am Strand langläufst, siehst du diese Form gar nicht so. Aber gerade bei Ebbe ist das ein so, so schöner Strand, der eigentlich Eintritt kostet, weil er ja Nationalpark ist und der Zugang zum Nationalpark in der Regel eben mit einer Gebühr verbunden ist. Aber da war überhaupt niemand, der eine Gebühr haben wollte. Also wir konnten da einfach so an den Strand, auch beide Tage, die wir da waren, einmal zum Surfen. Ich war ja raus mit dem Surfen, aber habe dann vom Strand meinem Sohn beim Surfen zugeguckt. Und dann nochmal für eine Wanderung entlang dieses Strandes haben wir keine Gebühr entrichten müssen und wirklich auch eine eindrucksvolle Erinnerung mitgenommen. Wir hatten nochmal eine 5-, 6-, 7-stündige Autofahrt, also 6 Stunden Nettofahrt plus Pausen. Unter anderem eine Pause auch an einer Brücke. Da führt einfach die Nationalstraße entlang der Küste über einen Fluss. Und ganz viele Menschen halten da an, weil es die sogenannte Krokodilbrücke ist. Steigst dann aus, läufst einmal über diese Brücke, gibt's so einen Fußweg rechts und links der Fahrbahn und kannst dann von der Brücke aus Krokodile beobachten, die sich da unten im Fluss bewegen. Das Fahren mit dem Auto in Costa Rica war jetzt größtenteils von den Straßen okay. Der letzte Abschnitt zum Beispiel nach Pavonis war dann wieder ein bisschen mühsam, weil es eine unbefestigte Straße mit vielen, vielen Schlaglöchern war. Aber der Großteil des Straßennetzes, der ist gut befahrbar, auch wenn jederzeit zwischendrin ein tiefes Schlagloch auftauchen kann. Also musst echt aufpassen und vorsichtig sein. Aber du hast halt auf den allermeisten Straßen nur eine Spur und richtig große Trucks auch, die da unterwegs sind. Das bedeutet, dass deine Reisegeschwindigkeit nicht so hoch ist. Also bei weitem nicht die, weiß ich nicht, 120, 130, 140, mit denen man manchmal in Deutschland so rechnet, um eine Strecke zurückzulegen mit dem Auto. Es sind eher 70, 80 im Schnitt. Also das Höchste, was ich jetzt in diesen 6-7 Stunden hier wieder hochgefahren bin, war vielleicht mal 95. Das ist auch was, was man wissen sollte, wenn man durch dieses Land reist und vor allen Dingen eine Reise plant und diese Entfernung sieht auf der Karte und denkt, och, es ist ja gar nicht so weit. Es braucht dann doch seine Zeit. Vor allen Dingen solltest du Zeit einplanen für die Entdeckung jenseits des Weges, auch jenseits der Touren, die du so geplant hast, jenseits des festen Programms. Ich finde immer, dass die eine Reise letztlich besonders machen. Und wir haben zum Beispiel auch viele Tierbeobachtungen einfach am Wegesrand gehabt. Wir haben das Faultier, das wirklich am allernächsten war, direkt neben der Straße gesehen, in einem Baum neben der Straße, vom Auto aus. Wir haben unsere allererste Riesenschildkröte vom Auto aus gesehen, die ungefähr 10 Meter entfernt am Strand unterwegs war. Wir haben eine kleine Schildkröte fast überfahren, die haben wir dann von der Straße gerettet. Wir haben riesige Schlangen gesehen, die über die Straße liefen. Aber wir haben eben auch so Momente gehabt wie irgendeine Pferdeveranstaltung. Also Pferde spielen hier in Costa Rica auch eine Riesenrolle. So am Sonntag reiten viele auch einfach ihr Pferd aus, machen sich selber schick und reiten dann mit dem Pferd. Aber wir haben so eine Veranstaltung gesehen, wo ich gar nicht genau sagen kann, worum es da ging. Ich glaube auch, um die Pferde und sich selbst zu präsentieren. So eine Art Dressurritt wird dann vorgeführt. Es gibt Musik und einfach viele, viele Menschen. Und bei so einer Veranstaltung mal anzuhalten und sich da einfach eine Stunde Zeit zu nehmen, da so ein bisschen eintauchen, das zu beobachten. Wir haben so eine Band, so eine Marching-Band gehört auf einmal aus irgendeinem Hinterhof und haben dann dazu geguckt, wie die geübt haben über eine längere Zeit. Fußball ist auch so ein Ding. Entweder selber Fußball zu spielen irgendwo auf einem Platz und dann mit den Locals das zusammen zu tun. Oft ist es ja so, dass sich was findet, wenn du irgendwo anfängst, Fußball zu spielen, oder du gehst dann dazu, wenn irgendwo jemand spielt. Wir haben uns auch einfach mal ein Fußballspiel angesehen, irgendein Jugendspiel von 14, 15-Jährigen in Monteverde bei strömenden Regen, wo dann natürlich kein Tourist und keine Touristin am Rand sitzt, sondern die Einheimischen das sind. Das sind für mich die Momente, die wirklich auch, wie gesagt, so eine Reise ausmachen und für die du dir aber Zeit einräumen musst oder dir Zeit nehmen musst, die dann schaffen musst, wenn so ein Moment auftaucht. Das ist oft gar nicht so leicht, weil du ja meist nur einen begrenzten Zeitraum hast für so eine Reise und dann willst du möglichst viel da reinpacken. Dann willst du auch alle Highlights, alle Höhepunkte sehen, die so eine Destination zu bieten hat. Was dann aber manchmal passiert, ist, dass eben diese Momente auf der Strecke bleiben. Und ich finde mal, statt etwas perfekt machen zu wollen, was meist eh nicht funktioniert, macht es oft einfach Sinn, Pläne über den Haufen zu werfen oder anzupassen. Ich glaube auch, das ist so eine grundsätzliche Haltungssache. Was auch oft passiert auf so Reisen, ist, dass du dich sehr verlässt auf Bewertungen. Wieder so ein bisschen dieser Perfektionismus, dass ein Restaurant nun unbedingt eine 5-Sterne-Google-Bewertung haben muss oder zumindest 4,8. Dann fängst du an, vorher zu gucken und zu checken, wir kommen in den und den Ort, wo ist da das beste Restaurant? Anstatt zu sagen, jetzt kommen wir mal dahin, jetzt gucken wir mal, wo ist überhaupt was los, wo sieht's nett aus, ja, wo läuft vielleicht gute Musik, und wenn das Essen dann nur mit 4,2 bewertet ist, ja, mein Gott, dann wird es trotzdem schmecken und dann wirst du trotzdem da ein Erlebnis haben. Vielleicht sogar ein viel, viel besseres, ein authentischeres Erlebnis als in dem 4,9 Bewertungssterne-Restaurant. Wenn du deine Reise nur nach Internetbewertung ausrichtest, dann wirst du kein authentisches Reiseerlebnis haben. Was auf jeden Fall hilft, wenn du durch Costa Rica reist, sind ein paar Brocken Spanisch. Du musst kein perfektes, fließendes Spanisch sprechen, aber vielleicht ein paar Wörter, ein paar Sätze können. Auch das ist sowas beim Reisen, was egal welche Sprache immer hilft, alleine schon von dem, wie du Menschen begegnest und wie sie dann dir begegnen, wenn du dich bemühst, so ein paar Worte zu sprechen. Das hilft dir schon. Also die meisten Menschen können ein bisschen Englisch, gerade in den touristischen Orten natürlich, einige aber auch nicht. Aber unabhängig davon ist es immer ein gutes Zeichen, Ausdruck einer guten Haltung. Wenn du so ein bisschen was sprichst, wenigstens bitte Danke und Hallo und Guten Morgen und Tschüss sagen kannst, auch wenn es dann nicht weiterführt. Je mehr du kannst, desto besser ist es natürlich. Ich spreche so ein bisschen Spanisch, will aber unbedingt auch nochmal das jetzt intensivieren und weiter ausbauen. Konnte mich hier ganz gut verständigen, habe auch viel gelernt natürlich in dieser langen Zeit und würde da gerne dranbleiben, um dann wiederzukommen, weil das ist wirklich etwas, das haben wir uns fest vorgenommen. Wir werden wiederkommen in dieses Land, weil es wirklich wunderschön ist, weil die Menschen besonders sind, weil es sehr von Natur geprägt ist, weil es unfassbar grün ist, gerade jetzt in der Regenzeit, also im deutschen Sommer. Auch was, ich habe das schon gesagt, was uns nicht wirklich gestört hat hier beim Reisen, dass Regenzeit ist und dass es hin und wieder mal regnet. Der deutsche Sommer war ja auch etwas nässer in diesem Jahr. Ich danke dir, dass du zugehört hast hier bei dieser Folge, bei diesen Folgen, dass du dir dieses Costa Rica Special angehört hast. Wenn diese Folge die erste ist, die du hörst, es gibt noch einige vorab. Drei Stück sind das, eigentlich hätten es vier sein sollen, aber die eine fiel ja aus den genannten Gründen aus. Dafür ist diese hier etwas länger und ausführlicher. Du kannst aber gerne weiter dabei sein, wenn du Inspiration suchst zum Thema Abenteuer, zum Thema Outdoor, zum Thema draußen sein, aber auch zum Thema persönliche Veränderung. Ab der kommenden Woche erscheint wieder jede Woche der Frei Raus Podcast. Und wenn das denn klappt, das weiß ich noch nicht ganz genau, wie das mit meiner Verletzung vorangeht, auch eine kleine Folge mal in der Woche, wo ich etwas ausprobiere, was ich noch nie ausprobiert habe. Also wir hören uns wieder. Ich würde mich zumindest darüber freuen und ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit, bis das soweit ist, bis wir uns wieder hören.